Ich habe ja gesagt, dass ich auch was mit Gott erlebt habe. Und das, was ich mit Gott erlebt habe, es ist schon eine spezielle Situation, ich werde die gleich erzählen. Diese Situation ist eigentlich keine, wo ich gut dabei rauskomme. Da komme ich sehr schlecht bei weg, werdet ihr feststellen. Es gibt also mindestens drei Leute, von denen ich weiß, die kennen mich noch nicht. Das wird heute eine Situation sein, wo ihr mich da mal kennenlernt. Die anderen, die mich schon kennen, werden das sicherlich differenzierter jetzt wahrnehmen. Aber nichtsdestotrotz, das ist eine Situation gewesen, wo ich echt Gott als den erlebt hatte, der in mein Leben eingegriffen hatte. Das ist jetzt circa 3 Wochen her. Ich musste ja mal mit der Bahn nach Essen reisen. Ich arbeite in Essen Süd und den Weg bis zum Bahnhof, den lege ich immer mit dem Fahrrad zurück. Bei Wind und Wetter. Nee, bei Wetter nicht. Bei Wind ja, aber nicht, wenn es regnet, dann nehme ich das Auto. Aber wenn ich morgens trocken dahin komme, dann ist mir auch egal, wenn es kalt ist. Gegen Kälte kann man was machen. Und vor 3 Wochen war es ziemlich kalt. So. Die Kälte war auch nicht das Problem. Ich kam zurück mit der Bahn. Mein Fahrrad steht immer so ziemlich am Anfang. Ich weiß nicht, wer sich mit Bahnhof West auskennt, wer schon mal da gereist ist. Wenn die Treppe runtergeht, dann ist direkt da so links so dieser Automat, ne, die 2 Säulen, und ich habe direkt mein Fahrrad so daneben. Ich kam dann also vor 3 Wochen wieder zurück, habe mein Fahrrad nehmen wollen und stellte fest, da hat jemand anderer direkt sein Rad auch vor mein Fahrrad gestellt. Aber nicht so, dass ich nicht mehr dran käme, das war okay. Der hat sein Fahrrad mit dem Vorderrad auch vorne mit so einem Schloss an dieser Säule festgemacht. Ich denke, ja komm, ich mich fertig gemacht, Schloss auf, wollte das Fahrrad rausziehen und stell fest, oh, geht gar nicht. Das Vorderrad wird durch sein Vorderrad blockiert. Ich denke, okay, hey, das kriegen wir ja wohl hin. Dann habe ich gezogen. Irgendwann hat sich das dann gelöst mit dem Ruck und ich hatte mein Fahrrad frei. War schon so im Begriff, das rückwärts da so raus zu rangieren und merkte dann, wie das andere Fahrrad dann so anfing. Es hat ja so einen Stoß mitbekommen und das schaukelte sich jetzt so in diese Horizontale. Also es ist nicht direkt umgekippt, weil es ja vorne festgemacht war. Und das war so diese schaukelnde Bewegung, das war schon interessant, das so zu beobachten. So, und während ich so mein Fahrrad da so weiter rangierte, das Fahrrad lag da mittlerweile, ich denke, es hat keinen Schaden bekommen, weil es war wirklich so eine relativ humane Bewegung für so ein Rad. Ne? Während ich also mein Fahrrad dann so löste und ich so drüber nachdachte, das sah ja interessant aus, kam dann bei mir auch so der Gedanke, ja, was stellt der sein Fahrrad auch da so blöd hin? Ja, ist ja selber schuld, dass das da jetzt liegt. Und war jetzt also im Begriff, mein Fahrrad zu nehmen, umzudrehen und loszufahren. Und mir war klar, das hätte ich auch gemacht. Krass. Also, wer mich kennt, und ich dachte auch, ich kenne mich, der hätte doch gedacht, hey Thomas, ist doch klar, stell kurz dein Fahrrad ab, stell das wieder hin und gut ist. Interessanterweise ging mir in dem Moment der Gedanke durch den Kopf, ja, das ist ja auch Gerechtigkeit. Wenn der sein Fahrrad da so blöd hinstellt und andere dadurch einkeilt, dann musst du damit rechnen, dass das mal Probleme geben kann. Und wenn derjenige wiederkommt und sein Fahrrad dann da auf dem Boden liegen sieht, macht er sich vielleicht ein paar Gedanken, dass das beim nächsten Mal geschickter macht. So, das waren meine Gedanken. Und ihr werdet alle richtig denken, Mensch Thomas, das war doch verkehrt. Natürlich, das war verkehrt. Aber in dem Moment hatte ich einfach nur so dieses Gerechtigkeitsempfinden. Die Geschichte ist noch längst nicht zu Ende. Ich war also wirklich jetzt so bereit, loszuziehen und gedacht, der soll ruhig mitkriegen, ne, dass er da einen Fehler gemacht hat. Und in dem Moment höre ich eine Stimme, meinen Namen rufen. Thomas, was machst du denn da? Es war ja schon dunkel. Der kam gerade so mit dem nächsten Schwung Leute. Ich war einer der Ersten, muss ich dazu sagen. Ich bin fast immer einer der Ersten, weil ich schnell nach Hause will. Und es war auch kalt. Ich habe den nicht erkennen können, aber ich kannte die Stimme. Das war jemand aus dem letzten Dorstener Hauskreis, bevor ich hier in Gladbeck aktiv in die Gemeindegründung reinging. Und das war der Mann von der Hauskreisleiterin. Ich will nicht sagen, dass wir befreundet waren. Wir haben mal zusammen bei mir einen Film geguckt. Das war so das Höchste der freundschaftlichen Kontakte so. Und es ist ein Mensch, wenn ich ihn jetzt beschreiben müsste, der immer sehr kritisch so mit unserem christlichen Handeln umgeht. Der also, ja, manchmal war es mir zu kritisch. Und jetzt kam genau dieser Mensch die Treppe runter. Ich habe ihn noch nie im Zug gesehen vorher. Weder beim Hinfahren noch beim Zurückfahren. Und genau in diese Situation kommt er jetzt. Das Hinterrad drehte sich noch. Und meine erste Reaktion war, ist das dein Fahrrad? Hätte ich gedacht, ja super, dann hast du endlich jemanden, dem du sagen könntest, aber das war aber doof von dir, ne? So das Fahrrad da hinzustellen. Nee, was war seine erste Reaktion? Er ging zu dem Fahrrad hin und stellte das hin. So wie es richtig gewesen wäre. Und dann, also echt spannend, jetzt, ihr könnt echt mal so ein bisschen drüber nachdenken, was spielt sich in dem Kopf von Thomas eigentlich ab? Meine nächste Reaktion war, danke, dass du mich jetzt so kompromittiert hast. Ich fühlte mich jetzt auch noch angegriffen, dass er das tat, was ich eigentlich hätte tun müssen. So. Ich habe dann, nachdem er da fertig war und wir noch ein paar Schritte zusammengingen, relativ schnell das Thema gewechselt, gefragt, wieso er denn jetzt hier plötzlich mit dem Zug fährt und so. Er musste mit dem Bus, ich auf dem Fahrrad und dann fuhr ich mit dem Fahrrad los. Und dann fing das so langsam an, ne? So bei mir durch den Kopf zu gehen. Was ist denn da eigentlich passiert? Das ist ja voll krass, die Situation, wird man so im heutigen jugendlichen Deutsch sagen. Was will Gott mir damit eigentlich klar machen? Auf der einen Seite war mir schon klar, hey, so wie ich mich da verhalten habe, das war überhaupt nicht gut. Und ich habe hier mal so ein kleines Utensil mitgenommen. Kennt jeder, so ein kleiner Spiegel. Ich glaube, in dem Moment hat Gott mir so einen kleinen Spiegel vorgehalten, hat mir gezeigt, guck mal, Thomas, so kannst du sein. Das bist du. Und ich habe so gedacht, ja, aber so will ich nicht sein. Ich habe damals nicht geweint, es kommt mir jetzt so. Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen noch mehr dran arbeiten dürfen. So will ich nicht sein, genau. Und ich habe lange drüber nachgedacht. Ich habe mit niemandem bisher darüber gesprochen. Ich habe gefragt, was soll ich jetzt mit dieser Situation anfangen? Klar ging mir dann durch den Kopf, verschweigen, das niemand weiterzuerzählen, das wäre menschlich. Ne? Ich meine, der Bruder, der kannte mich, ne? Der wusste jetzt, was passiert ist. Der wird es vielleicht auch so in seinem Kreise weitererzählen. Stehe ich doof da, aber bin ich auch selber schuld. So. Aber zudem habe ich auch keinen Kontakt mehr. Ist leider manchmal so. Und dann habe ich mir gedacht, aber du Gott, du hast das gesehen. Was mache ich jetzt damit? Dann habe ich mir so überlegt, ja, ich sollte das zumindest mal so als Zeugnis weitergeben. Denn ich glaube, das, was mir da passiert ist, das wird immer wieder uns allen mal passieren. Wir kommen immer wieder mal in eine Situation, wo wir Mist bauen. Und die Frage ist, erstens, darf das überhaupt sein? Ich bin jetzt über 20 Jahre Christ, ne? Darf das sein, dass man als Christ noch Fehler macht? Ich meine, hey, der Geist Gottes, der wohnt doch in mir. Kann der mich denn nicht für sowas bewahren? Und ich glaube, das gehört mit zu Gottes Pläne, uns zu verändern. Und ich glaube, das ist auch der Grund, deshalb, da bin ich zutiefst von überzeugt, dass das wichtig ist, dass wir mal ganz offen über diese Art, wie Gott mit uns Menschen handelt, reden. Und uns mal klar machen, hey, was sind das eigentlich für Situationen? Hat Gott da vielleicht sogar manchmal seine Hand im Spiel? Ich meine, bei meiner Situation, ich weiß nicht, ob das alle nachvollziehen können, bei meiner Situation habe ich das ziemlich deutlich gespürt. Solche Zufälle, erstens, dass ich überhaupt so eine komische Reaktion gezeigt habe, das war mir im Nachhinein völlig fremd. Ich kenne mich eigentlich nicht so. Aber, naja, Gott, der kennt die Stellen, die bei uns noch runzelig sind. und wo noch so Ecken und Kanten sind, die abgeschliffen werden müssen. Mir wurde klar, ich habe mich schuldig gemacht. Und meine Reaktion ist einfach so als, naja, es war doch gerecht, wie ich mich da verhalten hatte, war, wenn man mich als Christ kennt, natürlich die falsche Reaktion. Denn wir leben doch gar nicht aus Gerechtigkeit. Wir sind doch nicht Christ, weil wir gerechter sind als die anderen. Oder? Nein, wir leben als begnadigte Menschen. Gott hat sich nicht die Menschen ausgesucht, die gerechter sind als die anderen, sondern Gott hat ja nach seinem Ermessen Menschen erwählt und baut mit denen jetzt sein Reich Gottes. Und wir sind nicht besser. Wir waren nicht besser. Wir haben alle das Potenzial, schlecht sein zu können. Es muss nur die richtige Situation auf uns zukommen. In Matthäus 5, Vers 20, da hat Jesus gesagt, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Eine krasse Aussage, nicht wahr? Also wenn wir glauben, wenn wir die Gerechtigkeit dieser Welt als Maßstab verwenden, um uns bei Gott irgendwo unsere Ewigkeit erkaufen zu können, dann haben wir versagt. Mit dieser Gerechtigkeit schaffen wir es nicht. Was meint er, dass die das weit übertreffen muss? Und da werden wir uns mit ein bisschen auseinandersetzen müssen. Also ich bin ja nicht Christ, weil ich gerechter bin als andere. Ich bin Christ, weil ich aus Gnade errettet wurde. Und Gott hat jetzt diese Situation gebraucht, um mir Dinge deutlich zu machen, meinen Charakter zu formen. Und vor allem, er hätte ja auch durch den Heiligen Geist einfach zu mir reden können. Ne? Hier, so und so. Das macht Gott auch manchmal. Ne? Manchmal gibt es Situationen, da kriegt man plötzlich den Gedanken, hey Thomas, das war jetzt nicht in Ordnung, das hättest du anders machen können. Aber manchmal gebraucht er auch einfach andere Menschen. Und in dem Fall hat er genau den Bruder gebraucht, wo ich, naja, nicht so diese liebende, diese Verbundenheit in Liebe gespürt habe, sondern eher so den Beobachter, den, der auch schon mal kritische Worte bringt. Gott weiß genau, wen er uns manchmal an die Seite stellen muss, um uns herauszufordern, um uns Dinge deutlich zu machen. Und das war für mich kein Zufall, das war für mich ganz klar Gottes Absicht. Er hat meine Schwäche bloßgestellt. Und mal ganz nebenbei, ich weiß nicht, wie ihr jetzt so mit dieser Predigt klarkommt. Ich offenbare hier etwas von mir, was ja überhaupt nicht toll ist. Wir leben hier in Deutschland, da können wir relativ offen zueinander über solche Dinge noch reden. Ja? Es gibt andere Kulturkreise, da würde sowas gar nicht gehen. So in Asien, weiß ich, das ist so eine Bloßstellung, das wäre so das Schlimmste, was Menschen passieren könnte. Ich frage mich, wie die Christen eigentlich mit solchen Themen umgehen. In Hebräer 12, Vers 6, da wird genau erklärt, warum solche Situationen passieren müssen. Und dass diese Situationen nicht ungewollt sind, sondern sie sind beabsichtigt. Da steht nämlich, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Und was er erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Also ihr Töchter, fühlt euch damit reingenommen, ja? Das ist jetzt nicht nur für die Männer geschrieben. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir ja auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Meine Söhne können da auch Erfahrungen mit mir gesammelt haben. Ne? Das müssen wir als Eltern auch Im Züchtigen heißt übrigens für mich nicht schlagen oder brutal sein oder so. Gott war ja zu mir in dieser Situation auch nicht brutal. Aber er hat mich schon ganz deutlich auf eine Situation hingewiesen und gesagt, hör mal, guck mal, so bist du. Und Gott ist so liebevoll, er hat aber auch gesagt, willst du so sein? Er hat mich nicht brutal jetzt irgendwie dahin geleitet, dass er sagt, du musst jetzt aber so und so sein, sondern ja, er zeigt mir nur, wie ich bin. Es geht noch weiter. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigen uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, also unsere leiblichen Väter, er aber, der Vater im Himmel, zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit zuteil werden, teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude. Das könnt ihr mir glauben. Das war in dem Moment keine Situation, wo ich mich drüber gefreut hatte. Ja? Sondern sie scheint Traurigkeit zu sein. In dem Moment war ich echt traurig. Nicht über Gott. Und auch nicht über den Bruder. Der hat alles richtig gemacht. Gott auch. Ich war traurig über mich. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Und bei all diesem Text über Gottes Züchtigung dürfen wir ein ganz wichtiges Wort nie außer Augen lassen. Die Gefahr ist nämlich jetzt groß. Das steht da nämlich nur einmal. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Wisst ihr, was mir klar geworden ist, als ich das erlebt hatte? So traurig das für mich als Person war, aber ich wusste, hey, da ist ein Gott, der liebt mich. Und der tut das nicht, um mir zu schaden. Der tut das, weil er mich liebt und weil er mich verändern möchte. Gott hat ein Interesse daran, dass ich so werde wie Jesus. Nicht, dass ich das zu Lebzeiten noch erleben werde. Ich werde niemals wirklich 100% Jesus sein. Gott macht das auch bei euch. Er will euch verändern. Er will, dass ihr immer mehr wie Jesus werdet. Das ist sein oberstes Ziel. Wir sind ja noch nicht fertig. Okay, ihr habt jetzt meine Blöße gesehen. Ihr habt jetzt gemerkt, wie ich auch in Situationen falsch reagieren kann. Und dann denkt vielleicht jetzt der eine oder andere, hey, das ist unser Gemeindeleiter, also Mitleiter. Das hätte ich nicht gedacht von dir, Thomas, dass du sowas tun könntest. Ich gebe euch ja recht, ich hätte das ja auch nicht gedacht vorher. Ich glaube, wir neigen oft dazu, uns besser zu sehen, als wir wirklich sind. Kennt ihr das bei euch?
Nein.
Und wisst ihr, was das Gute ist? Wenn wir die Bibel mal erforschen, da stehen wir gar nicht so allein. Wusstet ihr schon, dass die Bibel voller Fehler ist? Das ist eine provokante Frage, ne? Weil viele denken das gleich im falschen Kontext. Nein, die Bibel ist voller Fehler. Voller Fehler der Menschen, die damals in der Gegenwart Gottes falsch gehandelt hatten. Also nicht die Bibel selber ist der Fehler, sondern die Menschen, die in dieser Bibel beschrieben wurden. Sollen wir sie mal aufzählen? Die Menschen, die auch Vorbilder Gottes, also Vorbilder für uns waren, die dort Fehler gemacht hatten. Und ich zähle mal immer nur so einige Fehler auf. Die Bibel schon mal ganz durchgelesen haben, die kriegen so einen Überblick. Ne? Ich glaube, es gibt kein einziges religiöses Buch, wo der Mensch so bloßgestellt wird in seiner Fehlerhaftigkeit. Also irgendwie muss da System hinter sein. Also Abraham zum Beispiel, unser Vater des Glaubens, der hat seine Frau als Schwester ausgegeben, wo die in andere Länder reinkamen. Der Mose, der hat einen Mann erschlagen. Der war auch als Mensch überhaupt eigentlich jetzt nicht so der perfekte Führer eines Volkes. Wenn man Mose so kennenlernt in der Bibel, Das war eher so ein schüchterner, zurückhaltender, der stotterte. Also wenn ich jetzt stottern würde, ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, hier bei euch Predigten zu halten. Ich meine, ich bin dafür Gott dankbar, ne, dass er mir doch gewisse Gaben gegeben hat. Aber dieser Mose, hey, der war viel mehr, als ich hier tue. Und das war ein Mensch, der war voller Fehler. Ich glaube, einer seiner größten Fehler war, er sollte auf einen Stein schlagen, damit da Wasser rauskommt für das Volk. Die hatten Durst. Und sein größter Fehler war, er hat da mehr als einmal drauf geschlagen. Hä? Fehler? Ich meine, hey, da war das mit dem umgeschmissenen Fahrrad, also mit dem Fahrrad, was dann hinterher lag und ich nicht aufgehoben hatte, doch jetzt harmlos dagegen, oder? Ich will da nicht zu sehr in die Geschichte eindringen jetzt. Das war ein Fehler, weil Gott ihm gesagt hat, er soll einmal schlagen und nicht mehrmals. Wer hat noch Fehler gemacht? Die 11 Brüder vom Josef, die haben ihn verkauft nach Ägypten. Wir haben den David, ich glaube, das war einer seiner größten Fehler, ne? Als dann so diese ganzen Kriegsgeschichten so ein bisschen so abgeebbt waren, hat er den Fehler gemacht, nicht mehr mit in den Krieg zu ziehen und hat sich dann auf dem Dach entspannt, hat da eine Frau gesehen, hat die begehrt und hat Dinge mit ihr gemacht, die er als Ehemann hätte nicht tun dürfen. Dieser David, der wird ja gerne als Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Der, sogar der war in der Lage, Fehler zu machen, die viel schlimmer sind. Ehebruch ist nach wie vor, steht ganz hoch auf unserer Indexliste, also geht gar nicht eigentlich. Und die Menschen, die da Fehler gemacht haben, die stehen da mit ihren Fehlern drin, damit wir was daraus erkennen. Nämlich, wie geht Gott mit diesen Fehlern um? Wie ist er mit diesem David umgegangen? Beziehungsweise wir müssen fragen, was hat denn David getan, als dieser Nathan kam, der Prophet, hat ihm da eine Geschichte erzählt? Und spannenderweise, als ich mir das nochmal so durch den Kopf gehen ließ, der David hatte überhaupt keinen Durchblick von dem, was er getan hatte. Da kam Nathan, hat ihm eine Geschichte erzählt und er hatte auch überhaupt nicht irgendwie im Entferntesten das auf sich bezogen. Der hat sich nur ganz sachlich die Geschichte angehört und hat darüber gerichtet. Na klar, der gehört getötet, der sowas tut. Als dann Nathan ihm sagte, du bist der Mann, der sich schuldig gemacht hat. Du bist der, der den Tod verdient hat. Wisst ihr, was David da getan hat? Das haben wir jetzt gar nicht vorgelesen, das war mir gar nicht so klar. Der David hat gesagt, Gott, gegen dich allein habe ich gesündigt. Und ich glaube, das ist eine wichtige Haltung, eine wichtige Reaktion, die sich Gott wünscht, dass wir in dem Moment, wo wir Fehler begehen, erstmal sie erkennen, dass wir sie an uns ranlassen, dass wir nicht anfangen und sie uns schönreden, weil das geht schnell. Ne? Das, was ich gerade so gut demonstriert hatte, dass wir ja nicht gerne uns so bloßstellen lassen, dann sind schnell immer irgendwelche anderen schuld. Hat das irgendwann mal aufgehört in der Bibel? Das waren jetzt alles Männer aus dem Alten Testament. Dann kam Jesus, die Ausschüttung des Heiligen Geistes. Und dann könnte man noch sagen, wenn wir den Heiligen Geist Gottes in uns haben, müsste das doch besser werden, oder? Ist nicht der Fall. Wenn wir uns mal die Gemeinde in Korinth anschauen, die hat mit dem Heiligen Geist ziemlich viel zu tun. Und wenn man sich anschaut, was Paulus in den Korintherbriefen über die geschrieben hat, was da drüber und drunter ging, dann wird uns klar, offensichtlich ist das, was wir charakterlich so mitbringen in unsere Beziehung mit Gott, ist durch den Heiligen Geist alleine nicht einfach plötzlich super. Gott gebraucht Situationen, Gott gebraucht Menschen, um uns zu formen. Wir müssen die Not sehen, die in uns ist. Jesus hat mal gesagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Der Arzt, von dem Jesus da gesprochen hat, ist Jesus selber. Jesus hat gesagt, wenn du siehst, dass du krank bist, also charakterlich, ich beziehe das jetzt mal auf die charakterlichen Schwächen, wenn du deine Schwächen siehst, dann geh zum Arzt, geh zu Jesus und lass dir diese Schwächen heilen. Gott will uns heilen. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und in Sprüche 27, Vers 17 ist ein echt toller Vers. Da steht, Eisen wird durch Eisen geschärft. Und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. So, wenn Gott meinen Charakter formen will, gebraucht er gerne andere Menschen. Wo finden wir denn Menschen, die unseren Charakter formen können? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott diese Institution Gemeinde dazu verwenden will, um uns gegenseitig zu schärfen, um uns gegenseitig zu formen. Glaubt mir, diese Gemeinde hier besteht nicht aus perfekten Christen. Ich bin nicht perfekt. Also wer das bisher geglaubt haben sollte, dass der Thomas ein super heiliges Vorbild ist, da darf ich euch ab heute zumindest sagen, hey, das ist nicht so. Ich habe auch meine Fehler. Und ich bin sicher, ihr alle habt so eure Fehler. Und ich kann euch eine gute Botschaft mitgeben. Ihr werdet bis zu eurem Tode immer noch Fehler haben. Und das ist auch gut so. Wisst ihr warum? Denn Fehler sind dazu da, sie zu erkennen und sind dazu da, bei dem anderen den Prozess des Vergebens auszulösen. Ihr dürft mir vergeben und mich trotzdem lieb haben. Ich hoffe, ihr könnt das. Ja? Und genauso betrifft mich das, wenn ich andere Geschwister sehe. Wir haben alle so unsere Macken. Einige sind offensichtlicher. Oh, ich glaube, da ist Not. Einige Macken sind offensichtlicher, andere Macken sind versteckter. Aber fühlt euch eingeladen, in dieser Gemeinde eure Macken ruhig mal aufs Tablett legen zu lassen. Ich sage ja nicht, dass ihr immer hier vorne von der Kanzel eure Fehler bloßstellen sollt. Das wird zu weit gehen. Nein. Und diese Predigt, diese Situation, die eignete sich echt gut dazu, um darüber zu sprechen. Es gibt zwei Arten von Gemeinden. Schon damals zu Whitfields und Wesleys Zeiten. Wesley hatte eine Gemeinde, da lernten die Menschen, dass ein Christ immer besser werden muss und irgendwann mal so trainiert ist, dass er nicht mehr sündigt. So dass du eine Gemeinde vorfindest, wo es offensichtlich ganz viele heilige Menschen gibt, wo keine Fehler mehr passieren. Ich glaube, dass das ziemlich anstrengend ist auf der einen Seite und ich glaube, dass das auch gar nicht Gottes Ziel ist. Gott heiligt uns, ja, aber ich glaube, der Prozess des Heiligens, uns immer wieder mal zu zeigen, wie wir sind, der ist dazu da, um uns die Augen zu öffnen, wie Gott im Gegensatz zu uns ist. Und Gott möchte uns trainieren, dass wir einander vergeben können. Wie oft sollen wir einander vergeben? Was sagt Jesus? 7-mal am Tag, 7-mal, 70-mal am Tag. Wisst ihr, das ist Gottes Trainingsprogramm für uns. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Hat Jesus mal gesagt. Wisst ihr, was das heißt? Schlachtopfer, ich kann mich so disziplinieren, so verbiegen, dass keiner mehr an mir meine Fehler noch erkennen kann. Das ist möglich. Aber so werden diese Fehler nur versteckt. Die können nicht geheilt werden. Gott möchte durch Gemeinde einen Raum schaffen, wo wir unsere Fehler offen voreinander bekennen dürfen. Und wisst ihr eigentlich, wie heilsam das ist, wenn ich weiß, der andere, der kennt diese Schwäche von mir. Ich hasse diese Schwäche oder ich lerne sie zu hassen. Und ich weiß, da sind Brüder und Schwestern, die jetzt mit mir zusammen dahinter stehen, die auch für mich beten, dass ich mich ändern kann. Und damit verfolgen wir Gottes Ziel. Damit geben wir Gott nämlich die Ehre. Wir können Gott nicht dadurch ehren, indem wir versuchen, gut zu sein. Wir können Gott aber damit ehren, indem wir den Menschen deutlich machen, guck mal, dieser Gott, der nimmt mich so an, wie ich bin. Der lässt mich aber auch nicht so, wie ich bin. Der nimmt mich aber nicht deshalb an, weil ich perfekt bin, sondern der nimmt mich so an aus Liebe. Er liebt mich. Und diese Liebe, die ich bei ihm erfahre, die kann ich weitergeben. Und in dieser Liebe kann ich mich verändern. Und das ist dann auch überhaupt kein schmerzhafter Prozess mehr. Ja? Wenn ihr Kinder habt, die euch lieben, die lassen sich auch gerne was von euch sagen. So. Und so sind wir als Kinder Gottes genauso. Als Abschluss, und dann mache ich auch Schluss, ich will mich an die Zeiten halten, eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und ich finde, die passt so wie Faust aufs Auge. Lukas 18, Vers 10. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Bitte, macht nicht den Fehler und denkt, dass diese Geschichte nur für Zöllner und Pharisäer geschrieben ist. Ihr dürft da eure Charaktereigenschaften jetzt mal selber eintragen. Die gingen also beide in den Tempel, um zu beten. Ich weiß, ihr kennt die Geschichte. Ich erzähle sie trotzdem nochmal. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal pro Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Also man könnte, wenn man jetzt den Pharisäer als Christ mal einsetzt, denken, das ist ein Christ, der bemüht sich. Hey, der macht alles richtig und der findet sich auch gut dabei. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und ich glaube, in dieser Demutshaltung kann Gott uns am besten gebrauchen. Deshalb freut euch, wenn ihr in eine Situation kommt, in der euch Gott aus seiner Liebe mal so ein bisschen den Spiegel vorhält, den ich jetzt irgendwo versteckt habe und nicht finde. Keine Ahnung. Halleluja. Lasst uns noch beten. Vater, ich wünsche mir, dass wir das in dieser Gemeinde so erleben dürfen, dass du immer wieder dich uns so offenbarst als liebender Gott. Nicht als strafender Gott, sondern als liebender Gott. Und dass wir dich dann auch so als diesen liebenden Gott wahrnehmen, Herr. Wenn du uns züchtigst, weil du uns liebst, damit wir verändert werden können, Herr. Und wir brauchen Veränderung. Wir wollen ja auch gar nicht so bleiben, wie wir sind. Wir wollen nicht sündigen, Herr. Und deshalb wollen wir sagen, danke, dass du eingreifst in unser Leben. Danke, dass du da bist, durch deinen guten Heiligen Geist, dass du auch durch deinen Geist uns schon mal Dinge klar machst. Danke aber auch für jeden Bruder, jede Schwester, jeden Menschen in meiner Umgebung, für meine Ehefrau, für die Kinder, die du gebrauchen kannst, damit ich ja auf meine charakterlichen Schwächen hingewiesen werde. Und hilf du mir, hilf du jedem auch offen zu sein, damit wir so werden können, wie du es dir ausgedacht hast für uns. Vater, wir wollen dir sagen, dass wir dich echt lieb haben. Du bist ein echt toller Gott. Und wir sind begeistert von dir. Halleluja.